So, das Mikrofon ist eröffnet. Sie müssen noch nicht zuhören, wir sind noch nicht. Doch, Sie müssen schon zuhören, wir sind pünktlich. Ja, dann danke jetzt schon für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie mir redlich zu verdienen. Willkommen zur Linzer Nacht der Philosophie. Es ist ja nicht die Linzer Nacht, aber dazu noch später mehr. Es ist auch nicht die lange Nacht, wie ich irrtümlich aufgeschrieben habe. Wir schauen, dass wir tatsächlich pünktlich um 9 aufhören, damit Sie noch hinten die Gastronomie genießen können. Es ist relativ, Sie heizen sehr ein, draußen ist es kühler. Sie sind das. wir haben auch überlegt, das die heiße Nacht der Philosophie zu nennen. So ein bisschen schlüpfrig, aber Philosophie soll ja auch attraktiv sein. Trinken Sie was, es ist sehr wichtig, genug zu trinken. 1,5 Liter. Welche Flüssigkeiten ist dabei jetzt? Genau, also Gastronomie. Und vom Ablauf wird es ungefähr wie immer sein, nur diesmal haben wir 3 ReferentInnen, mit Binnen-I, auf die ich mich schon sehr freue. Sie werden nacheinander ihre Impulse unter Sie, das Volk, bringen. Wenn Sie da schon drängende Fragen bedrängen, notieren Sie die auf einen Zettel oder auch ins Handy, weil Sie dann nachher, so circa ab 8 Uhr, Viertel nach 8, da geht's dann so richtig in die Vollen zum Diskutieren. Sind Sie einverstanden mit dem Ablauf, den wir so festgelegt haben und der auch so? Das ist die Pseudodemokratie. Dann darf ich übergeben an meine erste Gästin, Alexandra Gussetti. Ich habe mir aber jetzt eine Biografie noch herausgesucht, das mache ich jetzt schon noch, sie vorzustellen. Beziehungsweise haben wir ausgemacht, dass ich die Gäste, die dann noch zu uns kommen, auch gleich vorstellen werde. Und zwar Alexandra Gussetti, Philosophin, Praxis für Beratung, Coaching, Supervision, Lehrerin für Qigong, therapeutisches Qigong, und es geht sehr stark um Achtsamkeitsorientierung, und heute wird es auch gehen um praktische Philosophie. Klingt wie ein Widerspruch, ist es aber nicht. Entwicklung und konzeptuelle Leitung, integrative Burnout-Therapie. Also Sie werden restlos überzeugt werden vom Nutzen der Philosophie. Da hake ich gleich ein, um mich selbst vorzustellen. Mein Name ist Dominika Meindl und ich bin endlich einmal qualifiziert für das Gastgeben meines Kepler-Salons, weil ich sehr lange Philosophie studiert habe, nicht ganz so effektiv. Also ich bin dann bei Magistra ausgestiegen, und fragen Sie mich ja nichts inhaltlich, ich habe alles vergessen. Schwerpunkt ist nämlich wirklich was unheimlich Unpraktisches, französische Dekonstruktion. Also okay. Da nehme ich heute den Gästen gar keinen Platz weg. Und dann wird zu uns kommen von der Reihenfolge Thomas Moors, glaube ich, werden wir dann vom Impuls so. Der 16 Kepler-Salons, der 17. heute. Ja, aber ich sage trotzdem noch ein bisschen was zu Thomas Moors. Wer ihn noch nicht kennt, Dr. Phil, habilitiert, wahrscheinlich genau auch in den 14 Semestern, die ich für den Magister gebraucht habe. Arbeitsschwerpunkte im Bereich, wenn es wirklich stimmt, sagen Sie es ja nicht. Arbeitsschwerpunkte im Bereich der praktischen Philosophie, allgemein und angewandte Ethik, Philosophie der Interkulturalität und Globalisierung, der evolutionären Anthropologie, Professor an der Pädagogischen Hochschule, die auch nicht ganz irrelevant für den heutigen Abend sein wird. Sie hören es noch, es ist ein Kooperationsabend. Und er ist seit einem Migrationshintergrund, also er ist auch für uns, wir inkludieren ihn sehr gerne, von sehr weit weg, lebt aber eh schon sehr lange in Österreich und spricht ausgezeichnet Deutsch.
Ich bemühe mich, ja. Was? Ich bemühe mich.
Ja, na, tipptopp. Auch Migrationshintergrund, immer wieder der gleiche Tofisch mit Georg Steiner, unser Tourismusdirektor, seit, es müssen jetzt 10 Jahren, haben wir Jubiläum quasi, zum Jubiläum. Er ist aber nicht nur wegen des Jubiläums bei uns Gast, wenn man sich gedacht hat, naja, wegen den 10 Jahren jetzt, sondern wenn ein Tourismusdirektor das Prädikat Philosoph verdient, dann er. Es geht um Lebensgeschichten, also ich sag's jetzt, ich nehme da jetzt schon wieder viel zu viel vorweg. warum, ich habe die Frage sehr lustig gefunden, die im Programm drinnen steht, warum in Linz bleiben? Als philosophisch-existenzielle Frage. Also wenn diese Frage wirklich jemand klären kann, warum nach Linz, warum überhaupt kommen und warum dann auch noch bleiben? Aus Regensburg, um das auch noch, ja, und weil die Geschäftsführer von diversen sehr renommierten Fremdenverkehrsverein Passau, Donausschifffahrt, Wurm und Köck und Tourismusverband Ostbayern, also der kennt sich aus und kommt dann als Übernächster zu uns. Und jetzt aber, über, ja, muss ich noch etwas sagen, wenn Sie dann nachher etwas sagen, kriegen Sie mein Mikrofon. Es wird aufgenommen, heute ist Dorf-TV bei uns. Also wenn Sie dort nicht... Es ist Dorf-TV bei uns. Sie filmen uns. Genau. So, dann.
Ja, herzlich willkommen. Bevor wir mit den Inputs starten, darf ich ein bisschen was sagen zur Nacht der Philosophie? Man wundert sich vielleicht Nacht der Philosophie. Erstens ist es noch gar nicht Nacht. Und dann gibt es ja ganz viele wunderbare philosophische Veranstaltungen in Linz, im Kepler-Salon und auch anderswo. Also warum erste Linzer Nacht? Die Impulsgeber für die Nacht der Philosophie ist die Gesellschaft für angewandte Philosophie Österreichs, die ich hier vertreten darf. Und während wir hier sitzen, finden in ganz Österreich philosophische Abende statt. Das ist so der Hintergrund, warum Nacht der Philosophie. Und genau sind 27 Philosophen und Philosophinnen, die philosophische Themen aufbereiten heute Abend in ganz Österreich, natürlich viel in Wien, aber in Innsbruck, Graz, Krems. Und heute das erste Mal in Linz, drum erste Nacht der Philosophie. Das haben wir jetzt lang kompliziert erklärt. Kurz zur GAP, nur ganz paar kurze Worte zur GAP. Wir sind ein Zusammenschluss von Philosophinnen und Philosophen, die mit den Werkzeugen praktischen Philosophierens arbeiten und davon philosophischer Praxis allein wahrscheinlich niemand leben könnte. Wer geht schon zum philosophischen Praktiker? Findet man uns im Gesundheitsbereich, therapeutischen Bereich, im pädagogischen Bereich, in Kultur, in der Wirtschaft und so weiter. So viel zur Idee dieser Veranstaltung. Und wir haben uns immer überlegt, also freut mich sehr, dass es eine Kooperation ist mit der Pädagogischen Hochschule, mit dem Kepler-Salon und mit Tourismus Linz. Und wir haben uns überlegt, welches Thema, und widmen uns tatsächlich der Urfrage, also wozu Philosophie überhaupt, also wir wenden uns sozusagen wirklich der Urfrage zu, und vielleicht wird ja was Größeres draus, also die Nacht der Philosophie in Linz, es kann ja vielleicht, das ist zwar schon am Zettel gestanden, aber mal eine lange Nacht der Philosophie werden, vielleicht nächstes Jahr, wir haben da ein paar Überlegungen auch gehabt mit dem Herrn Steiner, Tourismus Linz, vielleicht wird ja was Größeres einmal draus. So, und mit dem ersten Input startet der Thomas, dann wir Platz tauschen.
Ja, ach so, ja. Oder ich komme dazu.
Ach so, ja, kommt dazu, okay.
Gut, dann komme ich. Ups. Das wird dann ein Novum im Kepler-Salon, glaube ich, dass am Ende dann vier Leute hervorhin sitzen. Ja, also guten Abend allerseits. Freue mich total. Wie gesagt, es ist mein 17. Auftritt im Kepler-Salon und es war bis jetzt immer so, dass der Kepler-Salon gut gefüllt war und dieser erste Versuch nach der Philosophie, dieser Pilotprojekt, freut mich total, dass so viele gekommen sind. Und meine Rolle heute Abend ist halt die, ein bisschen gegen die Philosophie zu stänkern, beziehungsweise die Sinnhaftigkeit dieses ganzen Unternehmens Philosophie in Frage zu stellen. Sollte mir das erfolgreich gelingen, wird das heute natürlich auch die letzte Nacht
in Linz gewesen sein. Ausgeredet, dass ich einen schwarzen Rollkragenpullover anziehe. Ich hätte den vorbereitet.
Ja, okay. Und darüber können wir vielleicht später noch ein bisschen diskutieren. Und ich habe sogar so gewisse Zweifel am Erfolg meiner Mission, weil das haben schon viele versucht, die Philosophie abzuschaffen oder sie als überflüssig nachzuweisen. Aber irgendwie scheint die Philosophie ganz schön hartnäckig zu sein, zäh und langlebig. Aber mir scheint diese kritische Grundsatzreflexion der Philosophie völlig berechtigt. Das steht ja auch so im Programm drin. Einer der wesentlichen Punkte ist der, dass wir seit 2.500 Jahren die ewig gleichen Fragen stellen. Immer die gleichen Fragen. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Wer sind wir? Hat das Leben einen Sinn? Gibt es einen Gott? Gibt es Gerechtigkeit? Was ist Glück? Was ist ein gelingendes Leben? Welche Werte sind lebenswert? Was bedeutet Bildung? Und so weiter und so weiter. Seit 2500 Jahren die ewig gleichen Fragen. Die gleichen Probleme, aber keine wirklichen Lösungen. Kein grüner Zweig in Sicht. Also, was soll das Ganze? Ist das nicht im wahrsten Sinne ein fruchtloses Unterfangen? Sicher, es ist faszinierend. Es ist absolut faszinierend, Platon zu lesen und festzustellen, dass seine Überlegungen oder die des Sokrates, weiß man ja nie so genau bei den beiden, bezüglich des Menschseins noch immer top aktuell sind. Aber ist das nicht zugleich erschütternd? Norman Whitehead schrieb, Logiker, Philosoph, schrieb in einem seiner Werke Ende des 19. Jahrhunderts in einer Fußnote, im Grunde bestehe die gesamte abendländische Philosophiegeschichte aus Fußnoten zu Platon. Ja, das mag einerseits irgendwie amüsant wirken, ne? Aber ist es nicht faktisch peinlich? Ein echtes Armutszeugnis der Philosophie? 2500 Jahre und wir kommen keinen Schritt weiter. Sokrates, der große Sokrates, hat sein ganz langes und authentisches Philosophenleben der Frage gewidmet, was ist Wissen? Was ist echte Erkenntnis? Um zum Schluss zu der Erkenntnis zu gelangen, ich weiß, dass ich nichts weiß. Na bravo. Toll. Und in seinen berühmten Gesprächen auf der Agora in Athen hat er immer versucht, mit den Mitteln der Meiotik, der Hebammenkunst, aus seinen Gesprächspartnern, häufig waren es ja weniger Partner als Opfer bei ihm, Wissen herauszukitzeln, echte Erkenntnis herauszukitzeln. Aber was hat er stattdessen in aller Regel erhalten? Philosophische Windeier, wie es bei Platon heißt. Und so stellt sich halt die Frage nach 2500 Jahren, ob die Philosophie jemals etwas anderes hervorgebracht hat als solche Windeier. Vielleicht war das letzte Wort der Philosophie schon mit dem Sophisten Protagoras gesprochen. Der Protagoras, der hat nämlich, wie generell die Sophisten, die These vertreten, dass wir Menschen nicht in der Lage sind, letztgültige Wahrheiten zu erkennen, also wirklich tiefe philosophische Erkenntnisse zu gewinnen, weshalb es im Streit der Meinungen und Denkschulen nicht darauf ankommt, wer Recht hat, sondern wer Recht behält. Wahrheit ist demnach keine sinnvolle Kategorie. Und schlussendlich gilt für Protagoras Homo mensura. Der Mensch ist das Maß aller Dinge, der Seienden, dass sie sind, der Nichtseienden, dass sie nicht sind. Und zwar jeder Mensch, jedes Individuum. Ein radikaler epistemologischer Individualismus also. Sie haben Ihre Wahrheit, er hat seine Wahrheit, ich meine, die Alexandra ihre. Und keiner von uns hat den Maßstab oder ein Kriterium dafür, die eigene Meinung als wahr und die anderen Meinungen als falsch zu beweisen. Also kann irgendwie jeder behaupten, was immer er will. Nur welchen Sinn hat vor so einem Hintergrund dann noch Philosophie? Der Zweifel an der Sinnhaftigkeit der Philosophie ist keineswegs neu. Nehmen wir als Beispiel nur die pyrrhonische Skepsis. Die Pyrrhoniker vertraten nämlich eben diese Ansicht, dass im Streit der Meinungen und philosophischen Positionen niemand den ultimativen Maßstab besitzt, wahr von falsch zu unterscheiden. Für sie, für die Pyrrhoniker, galt daher als Prinzip, das eine ist um nichts wahrer als das andere. Und das galt natürlich auch für dieses Prinzip. Die Aussage, das eine ist um nichts wahrer als das andere, erhebt nicht den Anspruch zu sein, wahrer zu sein als irgendeine konträre oder kontradiktorische These. Und aus diesem Prinzip der Isosthenie, der Gleichwertigkeit der Urteile, leiteten die Pyrrhoniker ein weiteres Prinzip ab, nämlich das der Urteilsenthaltung, der Epoche. In allen philosophischen Fragen und Disputen hat man sich also des Urteils zu enthalten. Super. Entschuldigung. Urteilsenthaltung oder Urteilsbescheidenheit ist ja gut und schön, aber wozu dann überhaupt noch dieses Frucht- und ziellose Herumstrampeln im philosophischen Hamsterrad? Wieso nicht einfach leben, sofern man sich nicht in den Trost irgendeiner Religion oder Ideologie flüchten will? Und die, die diese Flucht, die diese Option der Flucht wählen, die müssen sich dann mit Max Scheler vorhalten lassen, dass die Metaphysik doch bitteschön keine Versicherungsanstalt für schwache, stützungsbedürftige Menschen sei. Aber was ist Metaphysik dann? Ewige Quelle der Verwirrung, Ratlosigkeit und intellektuellen Verzweiflung? Stichwort Hamsterrad. Ist das nicht ein ideales Sinnbild für die Tätigkeit des Philosophierens? Alexandra. Der Hamster rennt und rennt und rennt und rennt und rennt, verausgabt sich und kommt unterm Strich doch keinen Millimeter weiter. Was soll das? Oder nehmen wir statt dem Hamster ein klassisches Bild, das des Sisyphos zum Beispiel, der seinen Felsen wieder und wieder und wieder den Berg hochrollt, um ihn dann wieder hinunterrollen zu sehen. Wie heißt es doch so schön bei Camus? Der Kampf gegen Gipfel vermag ein Menschenherz zu erfüllen. Ja, das klingt schön, poetisch. Aber ist es nicht nur eine Beschönigung? Dieser Kampf gegen Gipfel hat keinen Sinn. Hat der philosophische Kampf gegen Gipfel, gegen die offensichtlich nicht zu beantwortenden Fragen, die nicht zu lösenden Probleme, Sinn? Sollten wir den Stein nicht einfach liegen lassen am Fuß des Bergs und uns einer sinnvolleren Beschäftigung widmen, irgendwelche konkreten Probleme lösen, die uns bedrängen. Aber fragen wir doch zur Sicherheit noch einen anderen Großen, eine wahre Lichtgestalt der Philosophie, Immanuel Kant. Der gelangte bei seinen philosophischen Gipfeltouren zur Erkenntnis, dass wir alle klassischen Fragen der Physik in theoretischer Hinsicht nicht beantworten können, dass wir nichts wissen können, nichts. Ob es einen freien Willen gibt, eine unsterbliche Seele, einen Gott, ob die Welt einen Anfang in Raum und Zeit hat, ob die Menschheitsgeschichte ein Ziel, eine Eschatologie hat oder nicht. Wir können in all diesen Belangen nichts wissen. Nichts. Der Alleszermalmer von Königsberg. Aber Kant hatte immer wieder einen ganz praktischen, pragmatischen Trick bei der Hand. Selbst wenn in theoretischer Hinsicht ich nichts wissen kann, wieso sollte ich nicht berechtigt sein, in praktischer Hinsicht oder in praktischer Absicht, diese oder jene Annahme, diese oder jene regulative Idee zu setzen, einfach weil die mir sympathischer ist, weil sie dem Bedürfnis meiner praktischen Vernunft besser entspricht. Beweisen, dass die regulativen Ideen Gott, unsterbliche Seele, Freiheit, Gerechtigkeit falsch sind, das soll doch bitteschön der Gegner. Viel Spaß dabei. Großartig, großer Kant. Die Philosophie wird also zu einer Art Wunschkonzert. Ich bin berechtigt, das für wahr zu setzen, ohne zu behaupten, dass es wahr ist, was meinen Vorstellungen, Wünschen, Bedürfnissen und Überzeugungen am besten entspricht. Cool. Und im Hintergrund grinst Protagoras und brummelt sein Mantra. Homo mensura, homo mensura, homo mensura. Die Philosophie und ihr Elend. Nach Popper, Charlie Popper, der große österreichisch-englische Philosoph, nach Popper bestand dieses Elend der Philosophie darin, dass wir ach so klugen Menschleins, der selbsternannte Homo sapiens, das selbsternannte Animal Rationale, die Welt, in der wir leben und uns mit ihr systematisch kaputt machen. Und die Philosophen streiten sich noch immer darum, ob und in welchem Sinne es diese Welt überhaupt gibt. Was für eine Farce. An dieser Stelle verkneife ich mir nicht einen kleinen Exkurs zu Thomas Hobbes, der geschrieben hat, es gibt keinen Unsinn, der groß genug sein könnte, dass er nicht von einem Professor für Philosophie verzapft würde. Die Zeitlos gültig. Ja, aber bei Cicero galt die Philosophie noch als die Omnes Mater Artium, die Mutter aller Künste. Und irgendwie war die Philosophie einstmal für alles zuständig. Sie war sozusagen omnikompetent. Was ist von dieser Allzuständigkeit der Philosophie geblieben? Nach Odo Marquardt exakt nichts. Marquardt leitete 1973 einen Vortrag zu Ehren eines ehrwürdigen Philosophiekollegens zum 60. Geburtstag, da gibt es dann immer tolle Feiern und eine Festschrift und so weiter, den Vortrag leitete er mit folgenden Worten ein. Bei einem chinesischen Henkerwettstreit, so wird erzählt, geriet der zweite Finalist in die Verlegenheit, eine schier unüberbietbar präzise Enthauptung durch seinen Konkurrenten, der vor ihm dran war, überbieten zu müssen. Es herrschte Spannung. Mit scharfer Klinge führte er seinen Streich. Doch der Kopf des Enthaupteten fiel nicht. Und der also, scheinbar noch nicht enthauptete Delinquent, blickte den Henker erstaunt und fragend an. Darauf dieser zu ihm: Nicken Sie mal. Mich interessiert, was dieser Kopf denkt, bevor er nickt. Denn das müsste doch Ähnlichkeit haben mit Gedanken der Philosophie über sich selber. Zitat Ende. Die Philosophie hat nämlich, so Marquardt, im Laufe ihrer Geschichte ihre drei wesentlichsten Kompetenzen verloren und das Ganze größtenteils selbst verschuldet. Die erste Kompetenz ist die soteriologische Kompetenz, also die Beantwortung der Frage, wie Menschen zum richtigen Leben, gar zum Heil geführt werden können. Die beantwortet nicht mehr die Philosophie, sondern die beantwortet die Theologie oder andere Weltanschauungslehren. Und die Philosophie fristet ihr Dasein, oder hat es ja lange gefristet, als die Ancilla Theologiae, als die Magd der Theologie, die untergeordnete Magd der Theologie. Die zweite Kompetenz, die Philosophie verloren hat, ist die technologische Kompetenz. Die Beantwortung der Frage, nämlich wie Menschen zum, hat die Philosophie an die Naturwissenschaften verloren oder an die sogenannten exakten Wissenschaften, wie die exakte Wirtschaftswissenschaft, was immer das sein mag. Und so fungiert die Philosophie allenfalls noch als Ancilla Scientiae, als die Magd der Wissenschaften, der exakten Wissenschaften, die sich aus ihr emaniert haben. Und schließlich die dritte Kompetenz, Kernkompetenz, die politische Kompetenz. Auch diese Kompetenz hat die Philosophie nach Marquardt verloren, hat sie einfach faktisch an die Praxis der Politik mit ihren Machtstrukturen und Machtspielen abgegeben. Und die Philosophie hat mit der Politik und politischer Kompetenz nichts mehr zu tun. Und so bleibt unterm Strich für Marquardt in Sachen Philosophie nur festzustellen, die Philosophie, sie ist zu Ende. Wir betreiben Philosophie nach dem Ende der Philosophie. Der Philosophie bleibt demnach nur noch eine Kompetenz, nämlich die Inkompetenz-Kompensationskompetenz. Ich habe lange geübt. Gut, ich schließe meinen Impuls mit einem weiteren großen Philosophieskeptiker, mit Wittgenstein, dem großen österreichischen Philosophen. Wittgenstein meinte nämlich in seinem Tractatus Logico Philosophicus, dass philosophische Fragen nicht falsch sind, aber sinnlos. Sinnlos deshalb, weil sie nicht in gleicher Weise beantwortbar sind wie Fragen der Naturwissenschaft und es niemals in gleicher Weise sein werden, eindeutig beantwortbar. Ja, nein, falsch, richtig. Also, wieso akzeptieren wir nicht endlich, dass wir in allen metaphysischen Fragen nichts wissen können, dass unser Primatenverstand für so etwas zu beschränkt ist? Ja, dass es da vielleicht nicht einmal etwas zu wissen gibt und lassen das mit der Philosophie bleiben, weil nun einmal gilt Wittgenstein, wovon man nicht reden kann, darüber muss man schweigen. Der berühmte Schlusssatz des Tractatus. Blöderweise steht da wenige Sätze vor dem berühmten Schlusssatz des Tractatus, mit dem Wittgenstein alle philosophischen Probleme ein für alle Mal gelöst zu haben glaubte, ein anderer Satz, der mir bemerkenswert erscheint. Wir fühlen, dass selbst wenn alle wissenschaftlichen Fragen beantwortet sind, die Probleme unseres Lebens noch gar nicht berührt sind. Hat das Philosophieren etwas mit den Problemen unseres Lebens zu tun? Womit denn sonst, möchte ich fragen. Aber ist es dann nicht vielleicht so, dass wir gar nicht anders können, als zu philosophieren und systematisch Gedanken zu machen über die Probleme unseres Lebens? Helmut Plessner definierte den Menschen in seiner philosophischen Anthropologie unter anderem mit dem Gesetz der natürlichen Künstlichkeit. Es ist unsere Natur, künstlich zu sein, künstlerisch zu sein, Kultur zu schaffen. Ob es Kultur im Sinne eines Laibs Brot ist, Kultur im Sinne der Erfindung eines öffentlichen WC-Findungs-Apps oder Kultur im Sinne der Komposition einer Sinfonie, der Choreografie eines Musicals, des Schreibens eines Märchens, eines Gedichts. Womöglich sind wir also frei nach Sartre verdammt zum Philosophieren. Verdammt zum Philosophieren, so wie Sisyphos verdammt war, seinen Fels den Berg hochzurollen, wieder und wieder und wieder und wieder. Philosophia perennis. Alexandra, was sagt die philosophische Handyausschaltung? Was sagt die philosophische Praktikerin zu solchen verzweifelten Überlegungen?
Ja. Das ist total praktisch, wenn die Überleitungen die Gäste übernehmen. Aber ja genau, was sagt die Praktikerin? Übrigens das, dass man zur Philosophie verdammt sei, das hätte ich damals schon wissen müssen, wie dann die Eltern einmal nachgefragt haben, ob nicht doch einmal ein Ende dabei ausschaut.
Ja, es gibt bei Schiller in den frühen philosophischen Schriften einen Briefwechsel zwischen dem Philosophielehrer und seinem Schüler. Und der Schüler beschwert sich im zweiten Brief bitterlich gegenüber seinem Lehrer, was er ihm angetan hat, ihn mit der Philosophie zu infizieren. Jetzt ist plötzlich alles unsicher, nur noch Treibsand, kein Daheim mehr intellektuell, kein oben, kein unten, kein rechts, kein links, kein gut, kein böse, kein falsch, kein richtig. Warum hat er ihm das angetan? Ja, und der Philosophielehrer rechtfertigt sich mit der peinlichen Aussage, ja, wenn man einfach den Stachel mal sitzen hat, dann kommt man immer raus.
So ist es.
Dieses Gift ist virulent.
Ja, genau. Ja, ich habe mich entschieden, einen Text zu schreiben. Ich schreibe gern Texte. Und zwar einen sehr persönlichen Text, was einem so widerfährt in der, im Alltag, wenn man mit philosophischen Werkzeugen arbeitet. Also wenn man mit praktischer Philosophie, jetzt entweder in der Einzelberatung oder auch mit Gruppen, was einem da so widerfährt. Und über die Frage beantworten kann, weiß ich nicht. Aber es wird wieder ein bisschen trostvoller, glaube ich. So. Okay. Ah ja, und im Text schreiben, also die Urüberschrift war Lebensphilosophie, ja eh was sonst, und im Schreiben des Textes ist mir eigentlich die richtigere Überschrift erst eingefallen. Und jetzt hast die Überschrift der Text hast jetzt, wer braucht schon eine Philosophin?
Ja.
Genau. So, jetzt schreib deine Erkenntnis auf, sage ich, und gebe ihr einen Stift in die Hand. Welche denn? Fragt sie ungewiss. Na, die du gerade hattest, so weise und so gescheit. Ich hatte eine Erkenntnis, echt jetzt? Ja, was soll denn das sonst sein? Naja, wenn du meinst, okay, also. Sie steht auf und geht zur Schreibwand meiner Praxis. Erst zögernd bringt sie nach und nach ihre ureigenen, gerade geborenen Aussagen erfrischender Lebensphilosophie zu Papier. Das hab ich erkannt, meinst du echt? Ja schon, wer sonst? Jetzt will das nur noch im Leben wurzeln können. Stimmt. Stehst du mir bei? Ja gern, wenn ich darf. Manchmal kommen die besten Gedanken unserer ureigenen Lebenskunst eher beiläufig, leise, nebenher. Manchmal aber auch heftig, blitzartig, mächtig, wie Donner und Gewitter. Manchmal rauben uns verwirrende Gedanken den Schlaf, gerade wenn Veränderung ansteht und unsere urinnersten Instanzen gehört werden wollen. Und ja, manchmal brauchen selbstermächtigende Gedankengänge Geburtshilfe. Und dann ist ihre philosophische Praktikerin zur Stelle. So viel erstmal zur Frage, wer braucht schon eine Philosophin? Also wir, philosophische Praktikerinnen, helfen tatsächlich oftmals einfach nur Gedanken zu gebären, die sowieso schon irgendwo, irgendwie vorhanden sind, sie zu ordnen, zu sortieren und auf gut Glück in lebensweltliches Handeln zu befördern. Also hinein ins Selberdenken, in dieses Zutrauen, kopfüber ins Philosophieren mit Freude. was so einfach klingt, ist es manchmal auch und manchmal auch ganz und gar nicht, weil eben A nicht unbedingt zu B führt, wie wir aus unserer eigenen Lebenspraxis nur zu gut wissen. Eben genau. Und deshalb fliegen meine Gedanken zu einem Augenblick zartester Vorsicht. Ich sitze einer Dame im besten Alter in meiner Praxis gegenüber und staune, wie schon so oft, über ihre Zartheit. Seit 2 Jahren begleite ich sie, stehe bei. Und heute, gerade eben, breitet sie ihre beherzten Denkflügel aus und schwingt sich nach Zeiten tiefer Melancholie auf in Sphären ureigener individueller Freiheit. Sie erzählt, zaghaft und doch mutig, von Erkenntnissen, die sich nun zu Lebensperspektiven formen, die Gestalt annehmen, von ersten Handlungsschritten, die gelingen. Ich sehe sie an, höre sie sprechen und denk, bitte, denk weiter in deine heilsame Richtung. Ich möchte aufspringen und ihr herzlich die Hände schütteln, möchte tanzen vor Freude. Aber ich weiß, gerade jetzt ist Zurückhaltung angesagt, zu zart sind ihre beherzten Denkflügel noch. Jungfernhaftes Selberdenken im Sinne, sich seiner Weisheitsmöglichkeiten zu bedienen, ist wie zarte Libellenflügel ausbreiten. Nie wissend, ob es klappen wird, ob Handlung sich entpuppen möchte oder doch lieber nicht. Nun, Enthaltung ist angesagt, Zurückhaltung und Ermutigung. Manchmal bin ich einfach auch nur eine Art Wächterin an der Seite eines Menschen, der, aus welchen Gründen auch immer, sich gerade einmal schwer tut, sich selber weiter treu zu bleiben. Brauchst du eine Wächterin, frage ich immer öfter einmal. Wenn du willst, will ich dir gerne Hüterin deiner Selbstbefähigung sein, Zeugin deines wie immer auch Lebensvorhabens. Ich werde dir beistehen, dich begleiten und wenn es denn sein muss, auch lästige Fragen stellen. Gerne, sagen immer öfter Menschen, die nur zu gut wissen, was ich meine. Oftmals geht es um heilsame Selbstsorge, aber auch um Überprüfung von Einstellungen, von Werten, Haltungen, zu was immer auch. Kein Thema zu banal, zu schwer, zu tief, zu leicht. Was da ist, ist da und will gesehen werden. Sie lehnt sich zurück. Ein Moment des Innehaltens. Was habe ich gesagt? Ja komm, versuch es nochmal. Das war jetzt eben so wahr, so stimmig. Sie versucht es nochmal, wir lachen. Das ist eine gescheite Erkenntnis, sage ich. Da setzen wir uns jetzt drauf. Das mit dem, da setzen wir uns jetzt drauf, sage ich oft. Die Leute lachen schon. Oder ein anderer meiner Sager, wenn du dich wirklich ernst nimmst, wenn du dich wirklich ernst nimmst, was ist dann? Du hast dieses eine Leben, das ist nicht nichts. Zuerst erstaunte Gesichter, ja echt, stimmt, ja, das ist wahr. Beim gefühlt 120. Mal, wenn du dich wirklich ernst nimmst, lachen die Leute, ja, wissen wir eh. Lachen und ernst nehmen, 2 Gegensätze. Mitnichten, meint ihre Philosophin, wenn wir gelernt haben, unsere eigenen ForscherInnen zu sein, wenn wir dazu stehen, ernsthafter Wahrhaftigkeit folgen zu wollen, dann kann man auch wieder drüber lachen. Lachen und Weinen, Heiterkeit und Tiefe, ein Widerspruch. Mitnichten, wenn wir uns auf einer tiefen menschlichen Ebene begegnen, lachen und weinen wir. Nicht immer, versteht sich, keine Angst. Zurück zur Frage, wozu es denn eine philosophische Praktikerin braucht. Neben Begleitung und Beratung haben wir auch noch eine weitere Daseinsberechtigung. Dieses philosophierende Selberdenken kann nämlich bestens geübt und kultiviert werden. So manche eine philosophische Übung bringt Menschen in freudiges, bewegliches, in die Gänge kommen, meint ihre Philosophin und deshalb mag sie das so gerne vermitteln. Ah, genau. Dazu fliege ich in einen weiteren Moment meiner Arbeit, erster Tag unserer Burnout-Therapie, in der wir an Erschöpfung erkrankte Menschen 4 Wochen lang auf dem Weg zu ihren heilsamen Lebensweisen begleiten. Warum seid ihr hier, frage ich. Um gesund zu werden, klarerweise, blöde Frage, wozu sonst? Fragt nicht so blöd, macht uns gesund oder lasst uns in Ruhe, scheint in der Luft des Widerstandes im Raum zu schweben. Gut, aber wovon reden wir denn eigentlich? Gesund sein, was soll das sein? Frage ich und ernte erstaunte Gesichter. Und dann montieren wir ihn ab, den Begriff, ganz und gar. Wir demontieren mit Lust, mit Leidenschaft. Was verbindest du damit? Was meinst du damit, als diese je einzigartige Person, der ich so viel Aufmerksamkeit geben will, wie sie nur will? Was denkst du, sollten Menschen in Zeiten wie diesen wieder mehr leben, mehr lernen zu leben? Rigorose Dekonstruktion ist heilsam, meint ihre Philosophin. Und noch nie, tatsächlich noch nie, hat irgendeine Klientin unserer Burnout-Therapie dies als unnützes Geschwätz erlebt. Im Gegenteil. Nach erstmaligem Staunen, kein Vortrag über ausgeklügelte Widerstandskraftstrategien, beginnt philosophische Lust. Not macht Philosophie lieben. Vielleicht gerade, weil es so viel Ratgeberliteratur gibt, die immer schon zu wissen vermeint, was gut für dich ist. Lösungen in 1 bis 10 Schritten Methodik natürlich oft heilsam, gibt es aber schon zur Genüge. Erstmalige Enthaltung tut gut, meint ihre Philosophin. Methodenfasten nennt sie das. Vielleicht, weil zu schnelles Methodenlernen zu wenig Respekt zeigt vor dem eben unverwechselbaren individuellen Leid. Könnte doch zumindest sein, meint wer? Natürlich, das meint wie immer ihre Philosophin. Also ja gut, dann schrauben wir, montieren ab und zerlegen unhinterfragte Begriffe in ihre Einzelteile. In philosophischen Workshops über Wertschätzung frage ich zum 101.000. Mal, was meinst du damit? Was kann denn Wertschätzung dir selber gegenüber sein und was gegenüber der Welt? Und was ist es eben auch nicht? Ja, wir verwechseln gerne was, weil wir den Begriffen, die gerade einmal modern sind, erstaunlich wenig Kritik entgegenbringen. Umso mehr erstaunlich, dass Menschen, wenn man sie lässt, ganz von alleine erkennen. Mittels philosophischem Antrieb versteht sich, denn sonst wäre ihre Philosophin ja wieder einmal überflüssig. Mit Selberdenken ist nicht von Haus aus reines Vernunftdenken gemeint, sondern jede Spur menschlicher Erkenntnis. Da wir jedoch sprachliche Wesen sind, ist es hilfreich, eine Sprache, welche auch immer, für das, was wir Philosophieren nennen, zu finden. Wobei auch Schweigen bisweilen der Weg der Wahl ist. Da fällt mir ein, ich fliege zu einem anderen kürzlichen Moment, Gruppenarbeit. Einige Leute sind heillos zerstritten, es schwelt im Untergrund. Soll ich jetzt zum Konfliktlösungsprogramm übergehen oder weiterarbeiten? Kriegen die Streithähne ihre Bühne oder verwehre ich sie? Wie kommen die anderen dazu? Ich entscheide mich, die Bühne nicht freizugeben, nicht jetzt. So sag ich, es sind Konflikte im Raum, das wissen wir alle. Ich wünsche mir von denen, die es betrifft, ihre Konflikte mit oder ohne meine Hilfe zu lösen, nach der Stunde. Jetzt aber, meine Lieben, sind wir mehr als diese Konflikte. Wir werden weiterarbeiten und uns selber zeigen, dass wir mehr sind als diese Konflikte. Die Leute nicken still, betroffen, aber irgendwie erleichtert und dann arbeiten wir weiter. Am Ende überlege ich kurz und dann lasse ich sie 3 Fragen aufschreiben. Was wünschst du dir für dich? Was wünschst du dir für die Gruppe? Und was wünschst du dir für die Welt? Die letzte Frage, ein Hohn, ein Überfluss angesichts dringender persönlicher Not und streitbarer Bedürfnisse? Ich glaube nicht. Zugegeben, das ist mir damals gerade so eingefallen, aber sieh da, es hilft. Der Blick auf das große Ganze scheint den Geist zu öffnen. Natürlich habe ich auch andere therapeutische Werkzeuge, die ich auspacke, wenn ich sie brauche. Therapeutische Begleiterin, psychologische Beraterin, Supervisorin, das alles bin ich gern. Aber philosophische Praxis lehrt mich Enthaltsamkeit. Es lehrt mich, still zu sein in entscheidenden Momenten. Es lehrt mich, das Prinzip der Selbstbefähigung zu ehren. Es lehrt mich, Respekt vor Gedankengängen zu haben, seien sie auch noch so verquer. Auch habe ich gelernt, dass Begleitung nicht per se Therapie meint. Die Fragen des Lebens wollen nicht gleich einmal therapiert werden, sondern brauchen Ermächtigung, um da sein zu dürfen. Überhaupt lerne ich, dass Berührtsein heilt. Ist das jetzt praktisches Philosophieren? Ich meine ja. Weil uns die Praxis lehrt, dass A eben nicht zu B führen muss. Weil philosophische Spurensuche meint, räum dein inneres Zuhause auf und schau, was im Wesentlichen wirklich da ist. Beforsche, was immer beforscht werden will, werde zu deiner Forscherin. Mit Unterstützung ab und an natürlich, denn sonst wäre die philosophische Begleiterin wieder einmal obsolet. Ja, jetzt erinnere ich mich an einen älteren Herrn, dessen Anliegen viele teilen, die kommen. Ich bin so daneben, sagt er und schaut mich hilfesuchend an. Aha. Ja, weil ich jetzt, da ich doch eigentlich zufrieden sein sollte, nicht weiß, was ich will. Weil ich, und das ist noch furchtbarer, nicht weiß, wer ich bin. Ich sollte doch zufrieden sein, oder? Gratulation, sage ich. Das sind gute Fragen. Manche nennen das Philosophie. Ah ja? Lächelndes Erkennen. Wir werden niemals genau wissen, wer wir sind und was uns tatsächlich zu innerst ausmacht. Aber unserem Dasein Sinn zu folgen tut gut. Bitte, Leute, sage ich, stellt die Urfragen des Lebens nicht unter pathologischen Verdacht. Nur weil wir wenig gewohnt sind, diese ins erlaubte Denken zu heben. Wenn ihr könnt, geht ihnen nach. Wenn ihr könnt, weil manchmal kann man das nicht zugegeben. Ich weiß das nur zu gut. Und es darf sich in Heiterkeit auflösen, weil es heilsam ist, aber auch endlos. Und genau da drinnen liegt der Witz und Ernst der Sache. Keine neue Wahrheit im Angebot, bitte nicht. Eher von Erkenntnis zu Erkenntnis, die so manche Handlung erblühen lässt. Lass uns in aller Relativität mit Bedacht und Besonnenheit über weite Wolken fliegen. Tanze und feiere dieses Nichtwissen, welches uns ein Stück weit freier macht. Laden Sie Ihre Philosophin ein und ich verspreche Ihnen, es macht doch Spaß. Echt jetzt? Ja. Aha. Ja gut, dann forschen und fliegen wir munter weiter und folgen in Gelassenheit dem nach, was die Philosophie Praxis nennt. Dankeschön.
Es ist wirklich famos, wie das heute organisch eins ins andere übergeht, weil sonst hätte ich den Link zur Lebenskunst jetzt erst mühsam herstellen müssen. Einladung und Spaß machen führt über zu Linz, eine Stadt, die immer einlädt und sehr viel Spaß macht. Lebenskunst ist, soweit ich das noch in Erinnerung habe, von der letzten Moderation, wo ich die Ehre hatte, unseren Tourismusdirektor anzukündigen, Georg Steiner, ist ein ganz wichtiger Begriff für das Konzept. Aber ich nehme dir jetzt nicht mehr Zeit, bitte.
Denn guten Abend, meine Damen und Herren. Jetzt werden Sie sich fragen, was macht jetzt in diesem Kontext der Tourismusdirektor, der vom Ausbildungsberuf Betriebswirt ist. Und einen Touristiker verbindet man normalerweise damit, dass er eine Stadt verkauft, dass er die Sehenswürdigkeiten darstellt. Häufig die romantisierende Rückwärtsbetrachtung zu alten Ruinen, Burgen, Schlösser, Kirchen. Und wie kommen wir da zur Lebenskunst? Und ich bin geprägt aus der Kulturhauptstadt heraus. Ich bin 2007 nach Linz gekommen, habe diesen Prozess mitgemacht. Und die renommierten Vertreter unserer Kultur also haben mir damals gesagt, ihr Touristiker versteht uns nicht. Ihr macht immer aus der Nebensache die Hauptsache. Ihr seid schon happy, wenn einer zum Fürstenberg rauffährt und da Zwergerscholzen tut und vielleicht einmal mit dem gelben Zug in die Stadt fährt.
Geht's ein bisschen lauter.
Kommt jetzt an, Sensch? Vielleicht mit dem gelben Zug?
Jetzt ist sie überhaupt runtergefallen, gell?
Wenn man mit dem gelben Zug sich kennenlernt, um die Stadt fährt, dann seid ihr schon glücklich, aber ihr versteht nicht, was die Botschaften in unseren Museen sind, warum man da reingehen soll und ihr könnt allenfalls Öffnungszeiten und Eintrittspreise kommunizieren. Das hat mich natürlich herausgefordert. Und das musste auch bei der Kulturhauptstadt so sein, denn Sie erinnern sich vielleicht an verschiedene Projekte, ob Turmeremit, ob Hörstadt. Und da muss man ein bisschen sich hinein vertiefen. Und das hat dazu geführt, dass der Touristiker, ja, ein bisschen zum Philosophen geworden ist. Und ich für mich festgestellt habe, Linz nur auf dieser Basis historischen Kapitals irgendwo darzustellen, das führt nicht weiter. Linz ist jetzt eine sehr erfolgreiche, interessante Stadt. Und was stecken da für Botschaften drin? Oder wollen wir erst 500 Jahre warten, bis dann die Gäste kommen, die in dieser Rückwärtsbetrachtung hier sich Linz anschauen wollen? Nein, ich sehe das als Herausforderung. Und so haben wir jedes Jahr ein Schwerpunktthema entwickelt. 09 bestand aus einer ganzheitlichen Betrachtung Kultur, Natur, Industrie. Hier im Kepler-Salon vielleicht ein ganz spannender Link, dass ja Johannes Kepler diese Harmonie der Welt, die ihm wichtig war, auch versucht hat, die größeren Zusammenhänge zu entdecken. Er war nicht nur ein technokratischer Mathematiker, sondern er hat versucht, die inneren Zusammenhänge auch in das Geistige hinein zu erkennen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir hier Zugänge finden. Und wenn wir so salopp sagen, Reisen bildet, dann sage ich, vielleicht ist das nicht mehr so der richtige Zugang. Wenn wir auf Reisen sind, sollen wir vielleicht ein bisschen weiser werden. Und da sind wir schon mitten jetzt drin in philosophischen Ansätzen. Unser Slogan heißt Linz verändert. Und so dürfen wir durchaus da ein bisschen die Dosis erhöhen. Wenn jemand nach Linz kommt, dann soll er nicht nur feststellen, was sich da alles getan hat. Er soll für sich persönlich auch ein paar Impulse mitnehmen im Sinne von Fragen stellen, Leben reflektieren, verändern. Und so haben wir aus dieser Ganzheitlichkeit Kultur, Natur, Industrie jedes Jahr einen Bereich wieder neu aufgefasst. In der Natur stecken viele Fragestellungen drinnen, in der Kultur sowieso, aber auch in Technik, Architektur, in der Donau, die wieder ein Zusammenführen ist von Kultur, von Natur, von Technik. Und wir sind jetzt angekommen bei einem Jahresschwerpunkt Lebenskunst. Und ja, jetzt werden Sie sagen, Linz, Lebenskunst, was heißt das? Und wir wollen mit dem Thema Lebenskunst keine neue Philosophie begründen. Vielmehr steht die Reflexion zwischen dem, was Linz offensichtlich und bei etwas tiefsinnigerer und intensiverer Betrachtung alles an Erkenntnissen, Erlebnissen, Botschaften bereithält, mit dem Lebenshintergrund unserer Gäste in Verbindung zu bringen, im Mittelpunkt. Wir wollen dazu beitragen, dass Gäste durch einen Linzbesuch zu Lebensreflexionen kommen, um auf diese Weise auch aufgerüttelt zu werden, aus ihrem Alltagstrott etwas herauszukommen, um Freude, um Sinn und vielleicht neue Perspektiven zu finden. Wir können weder bei unseren Gästen noch bei uns selbst die Philosophiegeschichte des Abendlandes, alles was Thomas Moers Weisen studiert hat, voraussetzen. Aber im Sinne von Josef Beuys, jeder ist ein Künstler, dürfen wir uns schon trauen, auf unserer Linzer Bühne mit gesundem Menschenverstand und mit Offenheit unsere Gäste mit diesem Thema zu konfrontieren, zu verändern. Das ist sicherlich ein erweiterter Zugang, gerade bei Führungen, aber auch im Rahmen von Stadtkommunikation, von Marketing. Aber sind wir uns auch darüber im Klaren, dass sowohl der Linzer Slogan als auch die thematische Ausrichtung auch unsere Österreich-Werbung zum Beispiel, die sagt, ankommen und aufleben. Was heißt das in einem Land? Erwartungshaltungen bei den Gästen erzeugt, die wir Linz-spezifisch ausgestalten wollen. Es ist nicht alles Lebenskunst, was wir im Rahmen von Linz-Aufenthalten zeigen, aber vieles kann unter dem Aspekt von Lebenskunst betrachtet werden, um die Fülle des Lebens in ihrer ganzen Spannweite zu erfahren. Dazu braucht man als Mensch immer wieder Anlässe zur Reflexion. Auch die heutige Nacht der Philosophie leistet ja einen Beitrag. Dies kann auch im Rahmen von Führungen passieren, im Rahmen eines Aufenthaltes mit Begegnungen von der Hotelrezeption bis zur Touristinformation. Linz verändert heißt in diesem Fall auch etwas in den Köpfen der Menschen zu verändern, beziehungsweise Hinweise zu geben, wo und wie man in der Kultur und in der Stadt insgesamt dazu Impulse bekommen kann. Linz verändert heißt, unseren Gästen bewusst zu machen, dass sich das Leben ständig in Veränderung befindet, ob durch Affekte, durch Erfahrungen, durch Beziehungen, durch Begegnungen, durch Träume, durch Gedanken, durch Ängste, durch Schmerzen, durch Wünsche, durch Lüste, durch Zufälle, durch Zwänge etc. Veränderung findet aber immer zwischen Chancen und Risiken statt. No risk, no fun heißt es auch so schön. Ein bisschen die Grenzen überschreiten und sich dann etwas umsehen, ist so ein lockerer Spruch, den ich ab und zu Gästen zurufe. Linz verändert, versteht sich dabei durchaus als einen aktivierenden Ansatz. Die Lebenskunst soll nach unserem Verständnis nicht nur darin bestehen, alles so zu belassen, wie es ist, einfach dahin zu leben, Die Haltung der Indifferenz ist keine Kunst, sagt der Philosoph Wilhelm Schmidt. Und um mit Kant, auch ich darf ihn zitieren, zu argumentieren, geht es nicht darum, ich zitiere, was die Natur aus dem Menschen, sondern was dieser aus sich selbst macht, beziehungsweise aus sich selbst zu machen bereit ist. Und ein bisschen dazu beitragen, aus den tiefen Rillen herauszukommen, da sehe ich durchaus eine spannende Aufgabe an. Linz verändert meint, dass der Mensch ein Wesen der Erfahrung ist, ein Erfahrungstier, Ausdruck stammt von Foucault, dass das Feld der Erfahrungen grundsätzlich offen ist und auch bereits gemachte Erfahrungen nicht für immer dieselben bleiben müssen. Neue Erfahrungen jedoch bedingen das Experiment, den Versuch, das Ausprobieren und die Bereitschaft, in das Offene zu gehen. Die Spannung des Lebens wird aufrechterhalten durch die Spontaneität. Und wir wollen weder sektiererisch noch besserwisserisch auftreten. Und damit gehen wir all diesen absoluten Ergebnissen dieser Fragen, diesen Resultaten aus dem Weg. Das ist ein offener Prozess. Tourismus heißt Freizeit, heißt entspannt sein. Und in diesem Rahmen sind unsere Botschaften eingebettet. Und da kann man sagen, warum gerade in Linz? Und wir glauben, dass Linz diese Balance, die Schlote rauchen, die Luft ist sauber, das funktioniert. Die Gegensätze arm-reich, viele Nationen leben hier einigermaßen, ich rede das nicht vom Hauptbahnhof ab und zu, aber einigermaßen friedlich und vernünftig zusammen. Linz ist Friedensstadt, Linz ist eine Stadt mit hoher ökologischer Qualität und Linz ist eine Stadt Kultur für alle. Hier ist Kultur nicht für die Hotwolle dieser Welt primär geschaffen worden, sondern dass Kultur als dazu beiträgt, dass man sich als Mensch weiterentwickelt. Und das möchten wir auch unseren Gästen, danke, weiter übertragen. Und da geht es immer darum, auch Übersetzer zu sein. Und ich darf Ihnen zwei kleine Narrative mitgeben, die wir so aus Linzer Beziehungen heraus entwickeln und auch weitergeben. Ich komme auf Adalbert Stifter. Adalbert Stifter, da könnte man jetzt einen Abend darüber bestreiten, aber so ein bisschen Philosophie und Lebenskunst. Stifter steht für das berühmte sanfte Gesetz. Vielleicht kennen Sie dieses Vorwort aus den bunten Steinen, wo er sagt, in der Natur sind nicht die Vulkanausbrüche und die Erdbeben das wirklich Spannende. In der Natur ist das Spannende, wenn das Gras wächst und eine Wiese entsteht und wenn der Baum wächst und ein Wald entsteht. Übersetzt auf unsere Zeit setze ich das gerne ein und sage bei Kongresseröffnungen, in Linz zu sein heißt wieder sensibel werden für schleichende Prozesse. Eine Firma ist nicht von heute auf morgen Konkurs. Das ist oft das Ergebnis eines schleichenden Prozesses, wo es irgendwann in die falsche Richtung läuft und wir das nicht bemerkt haben. Und auch eine Partnerschaft ist nicht von heute auf morgen geschieden oder zu Ende, sondern das ist oft das Ergebnis eines schleichenden Prozesses. Und spätestens, wenn ich dieses Beispiel nenne, merke ich, wie viele Menschen zucken und ich fühle, dass ich sie irgendwo erreicht habe, sensibel zu werden, sensibel zu bleiben für schleichende Prozesse. Eine Übersetzung des Naturbeobachters, des für mich Naturphilosophen Adalbert Stifter. Ein zweites Beispiel. Linz ist eine barocke Stadt, wie wir alle wissen. Und kann man sagen, Mensch, jetzt hat sie so modern und so hip und so technologisch und so Multimedia-artmäßig. Wie kommt es mit dem alten Thema Barock daher? Ja, wir haben vielleicht Barock viel zu sehr den Kunsthistoriker überlassen und meinen, wenn wir die Stadt erklären, müssen wir Bildungsarbeit leisten. Welcher Architekt, welcher Freskant, welcher Maler, welcher Baumeister hat das alles gebaut? Ich rede viel lieber über das Making-of des Barock. Wie kam es überhaupt zu Barock? Und gerade heuer im Jahr 500 Jahre Reformation, und in deren Folge dann der Glaubensauseinandersetzung in Europa, die sozusagen im 30-jährigen Krieg sich dann schlimm entwickelt haben. 1648, Ende des 30-jährigen Krieges, Westfälischer Friede, das kennt man, das kann man sogar auch bei nicht so ausgeprägtem Bildungsbürgertum bei Gästen voraussetzen. Und dann lag Europa in Schutt und Asche und es sind vor allen Dingen sehr viele katholischgläubige zu den Protestanten übergelaufen. Und der Papst in Rom, so vereinfache ich das etwas, zugegebenermaßen, hat darüber nachgedacht, wie kann man jetzt die Schäflein wieder zurückholen. Und in heutiger moderner Sprache, sage ich, hat eine europaweite Ausschreibung durchgeführt für ein Marketingkonzept. Wie schaffen wir das? Und dieses Marketingkonzept, das haben die Jesuiten gewonnen als Mastermind der Gegenreformation. Und so haben die Jesuiten ein Konzept eingereicht, das hieß Fromm durch Freude. Sie sehen, ich nähere mich jetzt schon der Lebenskunst und auch diesem philosophischen Ansatz. Die haben festgestellt, dass einerseits die Protestanten einen sehr puristischen Ansatz haben. Die sagen, du musst hier auf Erden hackeln und leiden, damit du oben einmal dabei bist bei den Freuden des Himmels. Aber hier auf Erden ist Freude nicht so angesagt. Und gleichzeitig waren die Menschen nach diesem 30-jährigen Krieg süchtig nach etwas Schönem, nach etwas Erhabenem. Und da hat genau diese Barockstrategie ihren Ansatz gefunden. Man hat den Himmel auf Erden geholt. Man hat das durch Bauwerke opulent inszeniert, die Ausgestaltung der Kirchen, der Schlösser, barocke Putten, Gemälde, aber nicht nur das Bauliche, sondern auch die Inszenierung, die Corporate Events, würden die Marketingleute heute sagen, mit allen Elementen, um die Sinne anzusprechen, Musik, Düfte, Weihrauch, Bewegung, Aufstehen, Hinknien, Prozessionen, all das gehörte dazu. Das hat dazu geführt, dass die Menschen wieder Erhabenheit, Freude, einen Hauch von Himmel erleben konnten. Und da setzte der Barock an. Und das hat gut funktioniert. Jetzt werde ich oft gefragt, ja, was haben denn da die einfachen, die armen Leute davon gehabt? Und da sage ich, das ist ein ähnlicher Effekt, als wenn Sie heute die Bunte sich kaufen oder die Gala sich kaufen oder wenn Sie den Wiener Opernball sich anschauen. Sie sitzen auch nicht in der Loge und Sie sitzen bei der Formel 1 auch nicht in der Boxengasse. Aber sie freuen sich an diesem Glamour, an diesem opulenten Festen, an der Inszenierung des Adels, der immer noch eine gewisse Faszination und Wertigkeit hat. Und so hat Barock funktioniert. Man hat den Menschen Erhabenheit, Schönheit zurückgegeben. Ich glaube, auch für unsere heutige Zeit ist es etwas ganz Wichtiges, mit Schönheit, mit Erhabenheit wieder zu punkten. Und da komme ich dann auf zwei wesentliche Punkte, die ich auch heute Ihnen mitgeben möchte, aus diesem Thema Lebenskunst, aber auch für mich Philosophie, was Barock ausgemacht hat. Das eine hieß Carpe Diem. Nutze den Tag. Das Leben besteht nicht nur aus Arbeiten, das besteht auch aus Freude. Man darf es auch einmal krachen lassen. Das gehört dazu. Und das zweite heißt Memento Mori. Bedenke, dass du sterben musst. Das trifft jeden. Und das hat im Barock dazu geführt, dass man nicht aus Angst und aus Verzagtheit sich weiterentwickelt hat, sondern dass man eine gewisse Gelassenheit an den Tag legen konnte. Und diese beiden Dinge, Freude zu haben und dabei gelassen zu bleiben, das denke ich, sind Dinge, die wir über Barock, über Lebenskunst zu einer gewissen, ja, zu philosophischen Zugängen unseren Gästen mitgeben dürfen. Und auf diese Art und Weise verbinden wir vermeintlich altes, traditionelles und verstaubtes möglicherweise mit heutigen Lebensumgebungen und das sind die Zugänge, die wir versuchen unter dem Label Linz verändert. Das heißt, du findest hier in Linz eine Menge von Dingen, die sich mit Menschbleiben im weitesten Sinne beschäftigen. Aber Menschbleiben und sich weiterentwickeln heißt immer auch neugierig zu bleiben, sich etwas trauen, etwas Neues auszuprobieren, sei es in der Gastronomie, sich mal ein Gericht zu bestellen, das man noch nie gegessen hat, sei es im Einkaufsbereich, sich mal etwas zu leisten, was man sich sonst nie gegönnt hat, oder in der Kultur einmal in Museen, in Formate zu gehen, in denen man noch nie war, Neues auszuprobieren. Und das Dritte heißt, Zusammenhänge zu erkennen, dass man merkt, wie hängen die Dinge zusammen, was ist da für eine Botschaft für mich dahinter. Und das ist der Bereich, den wir in Linz, glaube ich, als eine der wenigen Städte sehr, sehr weit entwickelt haben, wo unsere Mitarbeiter, wo viele unserer Partner auch mittlerweile das verinnerlicht haben, auch unsere Austria-Guides, und wo ich glaube, dass wir viel mehr tun, als nur eine Stadt erklären, dass wir etwas mitgeben. Und ich sage immer zu unseren Gästen, zu unseren Mitarbeitern, überlegt, was sollen die Leute zu Hause erzählen. Und dazu haben wir ein Büchlein entwickelt, das heißt Gute Tage, Gute Nächte. Und das sind Empfehlungen, Betrachtungen zur Linzer Lebenskunst drin. Da schreiben Philosophen wie der Robert Pfaller, wie der Thomas Macho, aber da ist auch ein Tischgebet drinnen. Das Thema Dankbarkeit gehört quer durch alle Weltreligionen, drückt sich in Gebeten aus. Und da geht es bis zum Thema Sex. Wir sagen in Linz, Linz verändert, probier was Neues aus, trau dich was. All diese Dinge, das ist so ein ganz ganzheitlicher Zugang, den wir hier forcieren. Das liegt auf allen Hotelzimmern aus. Sie können es einer Touristeninformation kaufen oder in den Buchhandlungen. Ich wollte nur zeigen, wie ganzheitlich wir da rangehen und wie wir diese praktischen Erkenntnisse einerseits von Thomas Moers und auf der anderen Seite von Alessandra Cossetti so in praktische Tourismusarbeit umsetzen. Ich glaube, dass die Menschen, die wir damit in Berührung bringen, dass das denen gut tut und dass die da Linz auf eine ganz neue Art und Weise wahrnehmen und hoffentlich auch Sie, und ich erzähle das auch deshalb natürlich, weil ich Sie als Multiplikatoren sehe, nicht nur einfach zu sagen, Linz beginnt und das war's dann, sondern wir sind schon ein bisschen weiter und diese Botschaft möchte ich Ihnen auch heute Abend mitgeben. Herzlichen Dank.
So, herzlichen Dank. Sie haben mich kurz zuvor bei der Kernkompetenz der Philosophinnen beobachtet beim Bierbringen, also das Kellnern lernen wir dann notgedrungen sehr gut. So, wir haben jetzt circa eine halbe Stunde für Ihre Fragen. Das heißt natürlich, dass wir wahrscheinlich heute die Welträtsel nicht miteinander klären können, außer Sie bleiben noch hier. Wir haben auch nur ein Mikro, also bitte Mikrofondisziplin, nicht sehr lange Fragen oder nicht 17. Was sind Ihre Fragen oder was sind Ihre Beiträge? Sonst, ja.
Also mir ist eins aufgefallen, dass also Sie sehr häufig den Berg und den Sisyphus erwähnt haben. Und Sie mehr das Verbindende gesehen haben. Ich glaube, das ist auch typisch männlich und auch weiblich. Also es ist mir aufgefallen, dass wenn man also auf den Berg geht, sieht man ja weitere Berge. Und sag mal, stellen wir uns vor, da ist jetzt lauter Philosophen. Und die sind, was ich erlebt habe in meinem Studium, meistens alle in Konkurrenz gewesen. Ich an einem Lehrstuhl 5 Philosophen. Die haben mit anderen Philosophen nur über Formalitäten gesprochen, aber nie über Philosophie. Mit Studenten, ja, die von ihnen abhängig waren. Und da denke ich, jetzt kommt da was Neues rein, dass also Frauen in die Philosophie kommen und sie haben einfach was Verbindendes. Und da merke ich, das ist ein neuer Ansatz. Also weil Frauen vielleicht mehr ins Meer wollen. Deswegen gibt es ja auch in der Religion diesen Stella Maris, also diese in die Flüsse und in die Meere, in das Verbindende. Und Männer immer diese Ja und Nein doch mehr sehen und auch den Gegner. Wie kommen wir dahin? Und das ist so meine Hauptfrage.
Da möchte ich was drauf sagen. Kann man gut vorstellen, dass das so ankommt. Aber da muss ich entgegenhalten, dass also die philosophischen Praktiker, also jetzt wirklich Menschen, die aus welchen Gründen auch immer philosophische Werkzeuge in ihr Arbeitsleben, das sind Menschen, die mit Menschen arbeiten, die kommen ja meistens aus einer Profession, wo Menschen mit Menschen arbeiten und dann sozusagen, also da denke ich mir, es ist eher so, entweder das muss einem liegen oder es liegt einem nicht, dass man mit diesen Werkzeugen arbeitet. Und in der Gesellschaft angewandte Philosophie sind die Mehrzahl Männer. Also dem muss ich widersprechen. Also es ist eine sehr alte Richtung, die philosophische Praxis, dann wieder auferstanden sozusagen in den 80er Jahren, Gerd Achenbach, der da so Pionierarbeit geleistet hat. Aber es gibt in der Literatur leider nur wenig Bücher von Frauen über philosophische Praxis, aber dieses, wenn Sie wollen, Verbindende ist vielleicht jetzt eine bestimmte Richtung, weil man in der Arbeit mit Menschen natürlich auf die Suche geht nach, was geht, was ist möglich.
Ja. Dann nur ganz kurz als Ergänzung. Ne? Das ist jetzt. Gut, ich probiere es. Also zunächst mal, ich hatte. Man das andere, oder?
Ja.
Haben wir das noch irgendwo?
Ja.
Also zunächst mal, ich habe natürlich eine Rolle übernommen heute. Und die Rolle war die, Philosophie grundsätzlich in Frage zu stellen, die Sinnhaftigkeit der Philosophie. Und da steht der Sisyphos natürlich als Sinnbild für dieses Grundproblem der Philosophie, immer die gleichen Fragen zu stellen, immer wieder die gleichen Argumente pro und contra und das seit 2500 Jahren und diese Wahrnehmung, dass wir im Kern, in der Substanz keinen Millimeter weitergekommen sind. Dass wir bei Platon Fragen zum Thema Bildung lesen, die heute top aktuell sind, nicht aktueller sein könnten. Und dafür steht eben Sisyphos als das Bild. Da ging es mir nicht um das Trennende oder Verbindende, sondern um sozusagen eine Wesenskennzeichnung der Philosophie oder des Philosophierens, dass wir eben immer wieder die gleichen Fragen stellen, ohne wirklich die letzten Antworten zu finden. Es gibt bei Wittgenstein ein schönes Bild von der Philosophie als einer alten Stadt, um die herum sich, kann man Linz nehmen, Suburbs anlagern, immer neue Stadtteile und so weiter. Aber auf allen Wegen kommt man immer wieder zum Stadtzentrum zurück. Und das ist auch für die Philosophie dieses Sinnbild, dass in diesem Zentrum immer die alten, die gleichen Fragen stehen, die mit unserem Menschsein zu tun haben. Und wir, ich denke, das ist meine Überzeugung, dass wir diese alten und ewigen Fragen des Menschseins immer neu diskutieren müssen, in neuen Umständen, unter neuen Voraussetzungen, unter neuen Bedingungen. Aber ob wir jemals auf den grünen Zweig kommen, das ist die andere Frage.
Mir ist ja übrigens so gegangen bei der Frage nach dem Fortschritt, wir sind ja nicht die Wirtschaft Chinas, dass wir Zuwachsraten von 7% pro Jahr brauchen. Wahrscheinlich ist der Fortschritt, das Wachstum ein Riesenirrtum, aber das wirf ich jetzt nur mal so unter sie und gebe gleich das Mikro wieder weiter.
Dankeschön. Ich möchte trotzdem auf das Eingangsreferat von Dr. Moers Stellung nehmen. In der Vorbereitung auf das heutige Treffen hier im Kepler Salon habe ich mal kurz im Internet geschaut, was es über die Frage Sinn zu berichten gibt. Und da stand die für mich alarmierende Auffassung der Rektoren der größten Universitäten von Deutschland, dass die Wichtigkeit der Philosophie heute auf einem Nullpunkt angelangt ist. Die Philosophie war früher Träger der Gesellschaftsbildung. Wo findet man einen Philosophen als Redakteur gegenüber Trump zum Beispiel? Wie funktioniert das? Wo ist die Philosophie mit ihrem Sprachrohr, dem scheinbaren Wissen, um alles eine oder keine Antwort zu finden? Ich frage mich, hätte die Gesellschaft nicht wichtigere Dinge zu tun, als wir sie heute machen, nämlich die Philosophie als das zu betrachten, als es sein soll, die Bildung der Gesellschaft wahrzunehmen. Danke.
Ja, genau das trifft den Punkt, den ich meinte. Wenn Sie Platons Politeia lesen, geht es von dem Ansatzpunkt auf, dass die Gesellschaft in Athen damals mit den 30 Tyrannen und so weiter eine verdorbene Gesellschaft ist. Eine korrumpierte Gesellschaft, eine Gesellschaft, die von ungerechten Herrschern beherrscht wird und so weiter. Und die Frage, die Kernfrage ist die, wie können wir diese Gesellschaft verändern dahingehend, dass es eine gerechte Gesellschaft wird? Und der Grundgedanke ist dann der, natürlich nur mit Bildung. Wie denn sonst? Und dann beißt sich die Katze aber wieder in den Schwanz, um Bildung zu betreiben in der Form, dass diese Gesellschaft in eine gerechte Gesellschaft verwandelt wird, transformiert wird. Transformation ist ja ein wichtiges Wort auch heute. Brauchen wir die geeigneten Lehrer? Damals war von Lehrerinnen noch keine Rede. Wo nehmen wir die Lehrer her? Natürlich aus dieser verdorbenen Gesellschaft. Blöde Geschichte. Also wir brauchen die Lehrer der Lehrer. Wo nehmen wir die her?
Aus der
verdorbenen Gesellschaft. Das heißt, das wären jetzt die pädagogischen Hochschulen oder die Universitäten. Das heißt, bei Platon heißt es dann, wir brauchen im Grunde genommen Menschen, die bereits dort sind, wo wir eigentlich erst hinwollen. Bei ihm sind es dann die Philosophen. Natürlich die Philosophen in seinem Sinne, so kommt das zu seinem Philosophen-Königssatz. Aber das Dilemma ist immer das gleiche. Wir leben in Gesellschaften, die nicht optimal sind und wollen die irgendwie transformieren, aber wer durch Bildung, aber wer kann das leisten und wie? Und diese Frage, diese Problematik stellt sich heute in gleicher Weise wie vor 2.500 Jahren bei Platon. Das ist das, das Argument.
Moment, bitte. Es gibt ein hierarchisch unterschiedliches, jedoch vom Wissensstand her offensichtlich sehr delikate Wissenschaftsrunde in der Silicon Valley seit Jahrzehnten. Dort geht man der Frage nach, wie kann man den menschlichen Geist rationalisieren oder gar automatisieren. Ich habe noch keinen Philosophen gehört in dieser Zeitspanne, der gesagt hat, ja, ist das der Sinn des Lebens, den Geist zu verlieren? Ist das human? Ist das ethisch vertretbar? Also all diese Gegenstimmen fehlen absolut gegen unsere Probleme in der heutigen Zeit.
Also ich glaube, dass wir gerade mit unseren Linzer Philosophen, also ich nenne den Thomas Mach und ich nenne den Robert Pfaller, dass die einen Bereich abdecken, der schon sehr stark den Blick auf die Dinge des Lebens richtet, die uns wieder etwas mehr Erbauung und Freude geben. Und das ist, ich habe zu meinen Austria-Guides gesagt, dieses Thema Lebenskunst ist das persönlichste Thema, das wir jemals gemacht haben. Da muss jemand auch authentisch dahinter stehen. Also für jemand, der selbst mit sich ein Problem hat, dem kann ich schwerlich etwas abnehmen, was mir Impulse zur Lebenskunst geben soll. Aber ich meine schon, wenn man diese Tonalität aufnimmt und der Robert Pfaller, der sagt einfach, wir versichern uns gegen alles, wir kasteien uns in allem Möglichen, wir fasten, wir schieben alles auf und wir haben dann alle lange gelebt, aber wir haben nicht gelebt im Grunde genommen. Und unsere Aufgabe kann ja nichts anderes sein, als diese Impulse zu setzen, die vielleicht nicht mehr in dem Maße gesetzt werden. Ich glaube, dass die Menschen einfach gar keine Fragen mehr stellen. Die sind so, ich nenne sie mal in einer so tiefen Rille drinnen, unreflektiert, haben vielleicht noch so vage Vorstellungen, was da noch sein könnte in diesem Leben, aber so richtig sich herausfordern zu lassen, da lesen Sie lieber die bunte und schauen sich, wie gesagt, die bunten Bilder an, dort, wo Glamour stattfindet. Aber sich selbst so ein bisschen hineinzutrauen, ich meine, das findet zu wenig statt. Wir, auch gastronomisch, ich versuche das immer so zu reduzieren, wir essen alle nur Schnitzel und Schweinsbraten, das kann es auf Dauer nicht, also das ist nichts Spannendes. Und wer aus dieser Rille nicht irgendwo Impulse bekommt, wo man herausgerissen wird, der bleibt da so, merkt vielleicht gar nicht, was ihm abgeht. Und ich sage immer umgekehrt, wenn jemand neue Dinge ausprobiert hat und festgestellt hat, dass die alten Dinge eh gepasst haben, dann ist das auch ein höherer Level der Zufriedenheit. Aber man muss erstmal andere Dinge auch ausprobiert haben. Und dazu habe ich eine gewisse Ambition und ich glaube, Reisen muss hier neu definiert werden, weit über den klassischen Bildungsbegriff hinaus. Weil der wird zu Hause nicht erzählen, wie lange und wie hoch und wie breit die Jesuitenkirche ist und wann die gebaut worden ist, sondern wenn der diese Impulse aus dem Barock bekommt, dann hat er vielleicht viel länger was zum Nachdenken und auch zum Weitererzählen. Und ich meine, dass wir den Menschen was Gutes tun damit.
Entschuldigung, nur ganz kurz, Alexander. Bildung hat nach meiner Überzeugung wenig damit zu tun, wie hoch und breit irgendein Dom ist oder so und wann der erbaut wurde und von wem, sondern Bildung hat etwas mit persönlichen Haltungen zu tun, mit Werten, die man vertritt. Das andere ist Ausbildung, ist schulische Bildung, da lernt, sammelt man irgendwelchen Stoff an, aber das hat mit Bildung im philosophischen Sinne relativ wenig zu tun, meines Erachtens. Ja, und die Sache mit Silicon Valley oder so, den Menschen zu rationalisieren, ich glaube, das ist ein Fehler, ein großer Fehler auch der abendländischen Philosophiegeschichte war, den Menschen total zu verkopfen oder sich nur um den Kopf des Menschen zu bekümmern, um das, was man Geist oder Verstand oder Vernunft nennt. Wie viel Prozent Vernunft sind wir denn, wir Menschlein? 5%? 6%? Was ist der große Rest? Nietzsche hat sich schon drüber lustig gemacht in der fröhlichen Wissenschaft. Wir sind in erster Linie Affektlebewesen, wir sind emotionale Lebewesen. Und diese Reduktion auf den Kopf, auf den Verstand, ist im Grunde genommen nach Nietzsche völlig lebensfeindlich. Und da
knüpfe ich gerne an den Gedanken der Lebenskunst und der Lebenslust, die viel mit Philosophie zu tun hat, zu tun haben könnte und sollte, dass man auch zufriedenere Menschen hat und weniger aggressive, die gut miteinander auskommen. Also das wäre so eine der Visionen.
Da rufe ich aber geschwind noch in das Mikro eine große Leseempfehlung. Bernhard Waltenfels, die Phänomenologie der Leiblichkeit. Super, super Text, so der den Körper in die Philosophie wieder reinholt. Jetzt.
Man kann ja sagen, da war nie draußen. Ja, aber also ich arbeite ganz viel mit der Verbindung östlicher, westlicher Philosophie, darum sage ich, da war vielleicht auch nie draußen oder da geht es nur um eine ganzheitliche oder vielleicht holistische Ebene. Aber was ich sagen wollte, ist mit philosophischer Instrumentarien oder Praxis zu arbeiten, ist natürlich die Frage, wo landet man da? Das war ja für mich auch die Frage, wo landet man da, wenn man in diese Richtung geht, und interessanterweise, ich arbeite 70% sicher meiner Auftraggeber aus dem Bildungsbereich. Also ich arbeite mit Lehrern und Lehrerinnen. Und das so jetzt zur Frage, wo landet man? Es gibt ganz viel Interesse. Also es kommt schon ein bisschen darauf an, wo schaut man hin? Ja, schaut man. Man kann natürlich sagen, die Menschen interessieren sich für nichts und sie dann nichts. Das stimmt alles auch. Aber, und wenn ich einen Workshop mache, dann muss ich mir auch überlegen, wie lade ich die Menschen ein? Ja. Und das, glaube ich, ist ein bisschen unsere Aufgabe, ja. Wie lade ich die Menschen ein? Also ich muss mir ein bisschen überlegen, welche Fragen stelle ich, wie gehe ich hinein? Manchmal überliste ich die Menschen auch, ja, sozusagen im Sinne von, auf einmal philosophieren sie und sie haben es gar nicht gemerkt, ja. Und das ist, macht mir auch ganz viel Spaß. Und was ich merke, wenn das gelingt, gibt es eine unglaubliche Lust dazu. Und die zu wecken, ja, mehr braucht es oft gar nicht. Und das zu sichern, ja, diese Erkenntnisse zu sichern und die zu wecken, das habe ich gerade gestern wieder erlebt, wie unglaublich super das ist, ja, wenn Menschen so auf einmal anfangen. Und ich glaube, dass Menschen unglaublich viel wissen. Sie wissen es noch nicht. Ja.
Okay. Ich wollte noch, ja, auch, dass wir heute so viele sind, dürfen wir schon als gutes Zeichen nehmen.
Mein Name ist Günther. Eine ganz einfache Frage an den Herrn Tourismusdirektor. Wie erklärt man philosophisch den Touristen, dass Linz im Ranking bezüglich Verkehr und Luft eigentlich nicht ganz vorne ist, sondern eher die vorletzte Landeshauptstadt ist? War heute zu lesen oder gestern.
Ist die Frage philosophisch zu klären?
Ja, hoffentlich.
Ja.
Für den Touristen.
Also Rankings ändern sich ja momentan monatlich, aber da geht es glaube ich um die Feinstaubthematik und der Verkehr, ich kann nicht alles erklären, aber ich finde sehr, sehr viele, sehr, sehr viele positive Dinge und ich brauche da keine philosophische Erklärung. Wo mein Ansatz hingeht, ist der, in Linz mehr als das halbvolle Glas sozusagen zu sehen. Und ich bin ja nicht Vertreter der Politik. Ich kann mich mit sehr vielem identifizieren und ich glaube, dass wir auch dazu beitragen sollten, die Dinge, die passen in Linz, das fällt uns oft selbst gar nicht mehr auf. Es ist für Gäste viel, viel spannender, wie die Linz als relativ heile Welt eigentlich wahrnehmen. Und diese, sagen wir, Niederungen der Politik, wo man natürlich sich permanent irgendwas um die Ohren haut, das halte ich irgendwo draußen. Weil ich glaube, mit den Gästen über den Swap zu diskutieren, das ist jetzt müßig. Das ist, wie es ist. Und das gehört auch dazu. Also wenn ich gesagt habe, Barock, diese Gelassenheit. Ja, und nicht diese ständige Verbissenheit und Verzagtheit. Ich glaube, dass wir viele, viele Gründe und Anlässe haben, diese Stadt, ja, unseren Gästen so nahe zu bringen. Also, wie kann ein Gemeinwesen in unserer Zeit, was gehört da dazu? Und ich meine schon, dass diese Aspekte, die ich gesagt habe, soziale Qualität, kulturelle Qualität, ökologische Qualität in nicht allen, aber in doch, finde ich, sehr vielen Facetten, dass das eine Botschaft ist, die unsere Zeit durchaus auch braucht. Und wo ich nach wie vor der Meinung bin, dass Linz so eben auch in der Nachwirkung der Kulturhauptstadt Europas immer noch eine hohe Anerkennung genießt. Also wir merken das schon sehr stark und noch habe ich keinen Anlass, diese Linie umzusteuern, weil ich sage, es ist alles so schlimm. Und ich bringe zum Beispiel auch den Höhenrausch, der heuer leider nicht stattfindet. Das ist für mich ein semantisches Doping, sage ich immer. Wir ziehen uns rauf und man muss auch Sprache prägt Bewusstsein, auch über Sprache letztlich gewisse Dinge mitsteuern. Und von daher bin ich eigentlich sehr, sehr begeistert, welche Semantiken wir auch haben in Linz, die man immer wieder herausholen und betonen sollte, weil sie schon auch ein bisschen zur positiven Aufladung unserer Zeit beitragen.
Ich wollte einfach einmal dieser Frage entgegengehen, warum ist der Sisyphus so furchtbar? Ich denke, das ist einfach spannend, dass er immer wieder den Stein nimmt und rollt, weil ich glaube, es muss jeder Mensch selber draufkommen. Also es ist ja, auch wenn man nicht auf alles draufkommt, aber die Fragen stellen. Und ich bin schon der Meinung, dass viele Leute großes Interesse haben. Ich glaube einfach, man muss dem näher kommen, spannend machen, Fragen stellen. Mhm. Und ich bin im Lehrerbereich auch tätig und erlebe, mit Kindern philosophieren ist einfach hoch spannend, weil man die Antworten einmal nicht weiß. Ja? Mhm. Oder auch nicht, man ist vielleicht dazustellt, weil es ist ja vieles möglich in der Philosophie. Mhm. Und würde einfach allen sagen, philosophiert einmal mit den Kindern, es ist einfach eine Freude, gerade als Lehrer, wenn man nicht wirklich gescheiter ist, sondern sagt, was meinst denn du damit? Das ist einfach eine schöne Sache. Und ich glaube, der Trend, Trend ist vielleicht übertrieben, aber es gibt viel. Wir haben jetzt auf der anderen pädagogischen Hochschule einen Lehrgang Philosophieren und Theologisieren mit Kindern und bevor er noch im Programm war, ist er schon voll. Mhm. Das ist für mich ein Zeichen der Zuversicht.
Ja. Respekt, wenn du dann den Kindern wirklich sagst, ich habe keine Ahnung, ich lüge denen wie gedruckt vor, ich kann mir die Blöße nicht geben.
Ja, also erstens, Philosophie mit Kindern ist für mich ein ganz zentrales Thema. Ein ganz zentrales Thema auch deshalb, weil es mir um sowas wie Demokratieerziehung geht, weil es mir um die Bildung mündiger Bürgerinnen und Bürger geht, weil es mir darum geht, Kinder dahin zu bilden, dass sie kritisch reflektieren, hinterfragen, sich nicht mit allem abspeisen lassen, dass sie sich trauen, Fragen zu stellen, sich zu äußern, zu lernen, zu argumentieren, Gründe zu haben für ihre Meinungen und andere Meinungen gelten zu lassen. Also total wertvoll, das Philosophieren mit Kindern. Und was den Sisyphos anbelangt, nochmal, es war das Sinnbild dafür eben, dass die Philosophie immer wieder die gleichen Fragen stellt und den Stein hochrollt und dann vollrollt er wieder runter, dann fängt man wieder von vorne an und immer wieder dasselbe. Fast der letzte Satz des Mythos des Sisyphos lautet ja, wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen. Also der seine Aufgabe hat, der seinen Stein hat, seinen Fels, der ihm gehört. Und es ja, fast der wesentliche Satz, es gibt kein Schicksal, das nicht durch Verachtung überwunden werden könnte.
Also es gibt noch eine Frage. Ich möchte mir noch ganz kurz herausnehmen, das können wir aber auch gerne nachher beantworten. Ich gebe dann das Mikro gern weiter. Was mich wirklich beschäftigt, ist diese gigantische Problematik der Ablenkung, Stichwort Achtsamkeit. Ich stelle es mal in den Raum. Ich glaube, wir haben, und das bedroht sicher auch philosophische Konzentration, ein gewaltiges Aufmerksamkeitsproblem. Wahrscheinlich habe ich jetzt gerade am verlängerten Wochenende zu viele Teenager dabei beobachtet, in abgedunkelten Zimmern, und zwar tatsächlich den ganzen Tag in ein Handy zu starren. Aber Ihre Frage ist, ich gebe das Mikro mal weiter, und dann schauen wir, wie viel Zeit wir noch für die Achtsamkeit haben.
Bei mir ist es eher so, ich habe eher keine Frage, sondern eine Anregung oder einen Einwurf. Philosophieren ist für mich ja auch ein ganz wichtiger, zentraler Teil meines Lebens, aber ich merke halt, zum Philosophieren gehört eine Sprache, eine gemeinsame Sprache, und ich arbeite eben im Fremdsprachenbereich und merke, das große Problem ist, ich kann mit Leuten nicht philosophieren, wenn sie meine Sprache nicht können oder wenn sie nicht genug davon verstehen. Und da ist jetzt das Thema für mich, wie kriegen wir es hin, diese Sprachbarrieren zu überwinden? Weil ich merke, manche meiner Sprachlerner, die lernen das ziemlich schnell und mit denen kann ich dann auch dieses Philosophieren angehen und über die Themen reden. Aber bei anderen dauert das 20, 30 Jahre und es wird trotzdem nichts. Und da habe ich eben das Problem, zum Philosophieren gehört die Sprache. Die gemeinsame.
Das ist so eine typische Frage, der man, glaube ich, ganz viel Zeit und Raum einräumen müsste, um darüber wirklich einmal ordentlich nachzudenken. Ja. Und das ist vielleicht ein gutes Beispiel, wo man sagen kann, das kann man so jetzt, okay, da gibt es sicher Einfälle, die jetzt jeder von uns irgendwie hätte oder so, aber man kann dem auch nachsinnen und sich dann überlegen, okay, und wie geben wir es an? Ja, also und langsam. Und da bin ich jetzt bei der Achtsamkeit. Weil für mich, ich komme ja eigentlich zuerst aus der östlichen Philosophie und habe dann erst westliche Philosophie studiert. Und das Gemeinsame, würde ich meinen, ist die Kontemplation, ja. Also die Kontemplation, dieses ja auch schon in der alten griechischen Philosophie als die höchste Kunst im Denken, sozusagen das Denken, nicht einfach Denken um des Denkens willen, sondern das Denken zu verfeinern oder der Klärung, nicht im Sinne von einer Wahrheit, das glaube ich nämlich überhaupt nicht, sondern im Sinne von einer eigenen Klärung, worum geht's wirklich, oder so ein bisschen auch die Reduktion auf Wesentliches in Gedankengängen. Und das ist für mich das Gemeinsame zwischen östlicher Praxis und Philosophie und westlichen Philosophien. Und das finde ich auch ein sehr entlastendes Element, dieses, okay, führen wir diese Frage zum Beispiel der Kontemplation. Das heißt jetzt nicht, dass wir nichts tun und drei Wochen sagen, jetzt schlafen wir drei Wochen drüber, sondern es heißt, dass man sich dem widmet mit einer bestimmten Muße. Ja. Also das finde ich nur ganz wichtig. Und eins wollte ich noch sagen, genau, zitiere ich auch noch wen. Und zwar gibt es einen philosophischen Praktiker, Thomas Stölzl heißt der, der hat ein schönes Buch geschrieben und der sagt, wir müssen uns ja überlegen, die Didaktik müssen wir uns schon überlegen, also wie laden wir Menschen ein? Und das erfordert oft viel Kontemplation, viel Nachdenken. Und der nennt als philosophische Kompetenzen, die helfen, ja, Menschen ins Reflektieren zu bringen oder auch sozusagen Kompetenzen in dem Verbindenden. Und das ist Staunen, alte philosophische Kompetenz, Mut, Skepsis und Heiterkeit. Ja, und das finde ich sehr wahr. Ja. Also das finde ich sehr einen schönen Ansatz, und sich das einmal wieder zu vergegenwärtigen. Okay. Es gibt da die Heiterkeit, zum Beispiel. Ja, aus.
Ja, dann zu Vorteil. Es ist wirklich ein Kris um dieses Mikrofon. Ja. Das war schon so ein wunderschönes Statement, um in den Sinkflug überzugehen, und die Zeit legt es nahe. Wollen wir das so halten? Also, dass die lieben ReferentInnen noch ein bisschen was sagen, auch zum Thema, und dann aber auch so den Ausklang finden. Wird sehr viel auf einmal.
Ich bemühe mich kurz zu halten, aber ich möchte mal auf das Thema Sprache und gemeinsame Sprache eingehen. Es ist eines der Grundprobleme des Philosophierens, absolut. Und ich denke, dieses Problem fängt nicht an, wenn die Österreicherin mit dem Chinesen anfängt zu philosophieren, sondern das Problem fängt an, wenn sie mit ihrer Nachbarin anfangen zu sprechen und zu philosophieren. Haben wir wirklich eine gemeinsame Sprache? Die Bedeutung der Begriffe, die wir verwenden, haben wir in unserem Kopf. Und ob die Bedeutung eines Begriffs, den ich in meiner Sprache verwende, im Kopf eines anderen synonym ist, die gleiche Bedeutung hat, das weiß ich zunächst einmal gar nicht. Also diese philosophische Interkulturalitätsproblematik, die fängt zwischen Österreicherin und Österreicher an. Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt, schreibt Wittgenstein. Der Sokrates ist nicht für alles zuständig. Wittgenstein fast. Ja, das ist ein Riesenproblem. Und das gehört für mich zum Dilemma der Philosophie. Welche Möglichkeiten, welche Mittel habe ich festzustellen, dass das, was ich sage, was ich versuche zu kommunizieren, im Kopf der anderen oder des anderen in irgendeiner Weise gleichbedeutend aufgenommen wird oder mit gleicher Bedeutung versehen wird. Das ist eines der ganz, ganz großen kommunikativen und philosophischen Probleme. Wie man das lösen kann, da muss man wohl die exakten Wissenschaften bemühen. Ja, klar.
Schlussstatement, glaube ich.
Naja. Also ich glaube, es ist ganz wichtig und da ist die Philosophie aus meiner Sicht eine sehr offene Wissenschaft und ein sehr offener Zugang, dass es jetzt weniger darum geht, irgendwo jemanden zu überzeugen oder zu bekehren, sondern es geht einfach darum, die Leute zum Nachdenken zu bringen, Impulse zu setzen. Und wenn man die Fragen alle beantworten kann, wie es Thomas Moers am Anfang gesagt hat, dass dann sozusagen das Ziel erreicht werde, ich glaube, dann sind die Menschen auch alle uniform geworden. Und ich weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt wollen sollen. Also jeder ist ein bisschen anders und jeder wird auch anders glücklich, glaube ich. Und von daher müssen wir das auch den Menschen so mitgeben, dass es keinem erspart bleibt, seinen eigenen Weg zu finden. Und der kann ganz unterschiedlich enden. Der eine fühlt sich im Kloster wohl und der andere fühlt sich in ganz anderen Umgebungen wohl. Ich glaube, das ist für mich so eine Erkenntnis, die man auch im Erleben einer Stadt im Grunde genommen über die verschiedenen Dinge, an denen man vorbeikommt, vom Gefängnis bis zur Kirche in solche Zusammenhänge bringen kann. Und damit, glaube ich, ist das Feld offen für die Lebensgestaltung. Und es gibt diesen existenziellen Imperativ, so nennt es der Philosoph Schmidt, der heißt, gestalte dein Leben so, dass es bejahenswert ist. Gestalte dein Leben so, dass es bejahenswert ist. Und wenn wir das schaffen, glaube ich, ist uns viel gelungen. Und damit gebe ich an die Kollegen, die das abstudiert haben, weiter und zurück.
Ja, ihr habt ja auch studiert. Jetzt, Sie sehen zum großen Schrecken den Vorhang fallen und alle Fragen offen.
Aber wir können ja noch weiter diskutieren.
So ist es. Drum meine pantomimische Darstellung, weil ich die letzte Frage nicht mehr dran nehme. Astronomie, bitte. Herzlichen Dank fürs Kommen.
Dankeschön.
Danke, liebes Team. Und bitte schauen Sie sich das Programm an. Kommen Sie wieder. Applaus